Ich habe vorhin beobachtet, wie die Kinder drüben zur Kinderkirche gegangen sind. Ein junger Bursche hat sich schwungvoll noch übers Geländer geworfen und sind dann hochgedampft in ihren großen Saal. Es ist so schön, wenn wir uns hier am Sonntagmorgen versammeln, unter Gottes Wort, jung und alt. Und wir freuen uns, dass heute unsere neuen Konfirmanden das erste Mal unter uns sind und wir ihnen die Bibel überreichen können. Wir möchten auch Sie, liebe Eltern, ganz herzlich grüßen zu Beginn unseres Gottesdienstes. Bevor wir aber das erste Lied singen, 424, wollen wir den Chor hören. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Wir wollen uns erheben, bitte. Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das ist unsere große Freude, dass du dich auch heute Morgen von uns finden lassen willst. Du bist bei uns alle Tage, auch heute. Und du willst heute mit uns reden durch dein Wort. Herr, gib doch, dass jeder von uns jetzt auf deine Stimme hören kann, dass alles andere zurücktritt, was uns hindert, dich zu hören und dich zu erkennen. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir freuen uns, dass du deine Herrschaft angetreten hast über die ganze Welt. Aber nun richte du auch deine Herrschaft in unserem Leben auf und mach dir alles untertan. Herrsche du über uns allein und bestimme du bei uns in allen Dingen. Und so können wir dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns beschäftigt und umtreibt. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Wir hören nochmals den Chor. Dann, ich habe das Lied vergessen, richtig, entschuldigen Sie. Dann singen wir jetzt das Lied 424, 1 bis 3. 4. Bevor wir jetzt die Bibelübergabe an die Konfirmanden haben, hören wir noch einmal den Chor. Wie der Chor vorhin sein Lied gesungen hat, da hat er mir so ins Herz gesungen, dass diese Panne passiert ist, dass ich das Lied vergessen habe. War interessant, ich hatte einen anderen Eingangsspruch gewählt und habe gedacht, jetzt fängst du den Gottesdienst an mit dieser herrlichen Zusage nach der Himmelfahrt Jesu. Ich bin bei euch. Und es ging mir ebenso, wie der Chor das gesungen hat, dachte ich, das ist ein Wort für euch Konfirmanden. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Darum ist die Bibel für uns so kostbar. Und ich wollte, euch wäre es ein Stück weit so gegangen wie mir, dass man das andere drüber vergisst, über der großen Tatsache, dass Gott sich bindet. Vor Jahren bin ich mit meiner Frau einmal in den Ostblock gefahren. Wir wollten dort drüben Christen besuchen. Das war im Jahre 1969. Und an einer An einem Grenzübergang in einer langen Schlange kommt der Zöllner und sagt, ja, was haben Sie? Wir sagen, wir haben einige gebrauchte Kleidung dabei für die Leute. Dann sagt er, reichen Sie mir mal Ihre Mappe her. Ich reichte ihm meine kleine Kollegmappe, da waren nur meine Fahrzeugpapiere drin, ein Autoatlas und eine Bibel. Und der Zöllner, es war sogar in Jugoslawien. Bei der Ausfahrt aus Jugoslawien nach Rumänien, nimmt diese Bibel und sagt, ja, lesen Sie in der Bibel. Ja, bin Christ. In den nächsten 4 Stunden wurde unser Auto auseinandergenommen, in alle Einzelteile zerlegt, bis sie gefunden hatten, was sie finden wollten. Dass natürlich auch rumänische Bibeln dabei waren und rumänische Schriften. Und das lässt mich seitdem nicht mehr los. Warum denn andere Menschen, die selbst gottlos leben, hier so unduldsam werden? Das wissen so junge Leute wie ihr noch kaum, aber das wissen andere besser. Selbst wenn sie die Bibel ablehnen, dass sie sagen, dieses Buch nicht. Die einen lieben dieses Buch und die anderen hassen es. Es gibt kaum eine gleichgültige Haltung. Und das möchte ich euch heute mitgeben, an diesem Tag, wo wir euch die Bibel überreichen. Die Trägheit und die Lässigkeit wäre uns das Schlimmste. Wenn ihr einfach die Bibel so nehmen würdet und auf die Seite stellen. Jochen Klepper hat in diesem großen Geschichtswerk Der Vater beschrieben, wie einst die Salzburger nach Ostpreußen eingewandert sind. Und da sagte er, es war schier eine Prozession. Voraus ging einer, der hat auf der Hand wie einen kostbaren Gegenstand die Bibel getragen. Diese Bibel, um deren Willen sie ihren ganzen Besitz und ihre Heimat verlassen haben. Das war ihnen mehr wert als all das andere, was in unseren Augen so kostbar und wichtig ist. Und ich habe damals, wie ich das gelesen habe, gedacht, könntest du so in deinem Leben wählen? Ich dachte einfach, das geht gar nicht, dass einem die Bibel größer ist, so wie es in dem Lied heißt, mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Wir wünschen euch, liebe Konfirmanden, dass euch in eurem Leben dieses Wort Gottes so kostbar wird und dass ihr selber Erfahrungen damit macht, dass Gott sich an dieses Wort gebunden hat und dass dieses Aufregende ist, das mit diesem Wort Gottes verbunden ist, dass Gott über diesem Wort wacht und es erfüllt und dass ihr selbst die Erfahrungen machen dürft mit diesem Wort Gottes. Und so geben wir euch heute in der Mitte der Gemeinde euch diese Bibel mit dem Wunsch, dass ihr selber in eurer Bibel lest und darin eure Entdeckungen macht. Ja, von dem Lied Jesus Christus herrscht als König, 96, Vers 5 bis 7. Paulus spricht im 2. Korintherbrief über sein Apostelamt und er legt viel Wert darauf, dass kein Flecken auf dieses Amt kommt, dass er es lauter führt, aber er schreibt dann von Vers 7 ab, wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn mitten im Leben werden wir immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich. Glauben wir auch darum, so reden wir auch und wissen, dass der, der den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch, denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, das ist eigentlich die Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr, du musst uns hier selbst lehren und unterweisen. Amen. Wissen Sie, was das ist? Interpack. Das heißt nicht das internationale Ganoventum oder das internationale Pack, sondern das ist eine wichtige Branche des heutigen Wirtschaftslebens, die in den letzten Jahren eine große Steigerung erlebt haben. Sie machen große Messen, dort treffen sich die internationalen Fabrikanten der Packindustrie. Denn das ist heute wichtig, wie man seine Gegenstände verpackt. Man denkt noch wehmütig an die Zeit zurück, wo man in einem Laden einkaufen konnte, ohne gleich mit dem Papier seinen Mülleimer füllen zu müssen. Aber heute ist das ja ganz anders geworden. Diese Branche ist wahrlich aufgeblüht. Denn das hängt ganz eng damit zusammen, wie man seine Produkte an den Mann bringen will. Das muss lecker aussehen. Das muss geschmackvoll aussehen. Das muss verlockend sein, verführerisch. Die ganze Packung muss schon mit den Sprüchen harmonieren, wenn man dann sagt, damit sie kraftvoll zubeißen können. Ja, da muss schon die Packung so ansprechend sein. Oder jedes Mädchen, jeder Bube drückt jetzt auf die Kaba-Tube. Verlockend soll es doch sein. Denn wie soll denn ein Bio-Vital schmecken, wenn man es in einer rostigen Büchse anbietet? Das passt doch nicht zusammen. Und kein Mensch wird Pralinen kaufen, wenn sie in einem schmuddligen Pappkarton angeboten werden. Nein, lecker, kostbar muss das aussehen. Sonst kann man in unserer Welt nichts verkaufen und nichts anbieten. Das ist eine selbstverständliche Sache. Nur unser Gott hält sich nicht an Selbstverständliches. Er verpackt sein großes Evangelium in ein völlig ungeeignetes Packmaterial. Keinen verlockt es deshalb zum Zugreifen, viele sind deswegen abgestoßen. Wir haben schon oft festgestellt, Gott ist ein sehr schlechter Geschäftsmann. Wir wollen das heute einmal untersuchen mit der Verpackung. Mein erster Punkt, die billige Aufmachung des Evangeliums. Nicht das Evangelium ist billig, das Evangelium ist ein Schatz, aber es ist in einer billigen Weise verpackt. Was meint der Paulus mit der Verpackung? Da meint er, die Boten, die uns das Evangelium predigen, sind eine unansehnliche, schäbige Packung. Wir alle, die wir das Evangelium weitersagen, Sie doch auch, Sie sind doch in diesem Dienst tätig. Das passt gar nicht zusammen. Das sieht gar nicht gut aus, das wirkt gar nicht. War neulich in einem Kreis junger Leute, und da sagte einer, ich will das Evangelium erst dann predigen und weitersagen, wenn mein Leben auch wirklich nach außen hin sichtbar leuchtet. Dann habe ich gedacht, wenn du ehrlich bist, wirst du dann nie predigen können. Du
wirst nie reden können. Das ist ja unsere Not, dass wir sterbliche Menschen eine Botschaft sagen müssen, die viel, viel größer ist als wir, und unser Leben steht in einem großen Kontrast dazu. Das ist wirklich, wie wenn man die besten Pralinen in ein dreckiges Zeitungspapier einwickeln würde, dass wir die großen Worte Gottes weitersagen. Liebe Konfirmanden, nehmt es jetzt einmal so zu euch gesprochen, dass wir euch dieses Wort Gottes in die Hand drücken, obwohl ihr doch an uns die ganzen Begrenzungen sterblicher Menschen dauernd spürt. So schwach sind wir doch. Paulus sagt, wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Paulus war ja ein Mann, der in der Bibel im Alten Testament zu Hause war. Und da war ihm natürlich klar, wenn er solch einen Satz schrieb, dass das ein Bibelbezug war auf Klagelieder 4. Denn dort schreibt Jeremia davon, dass einst das Volk Israel wie Gold war. Und nun ist das Gold ganz schmutzig geworden. Wie sind die Kinder Israel geworden? Ja, den irdenen Gefäßen gleich. Und er sagt, so ist doch unser Menschenwesen. Gott hat eigentlich aus uns ganz kostbare Edelsteine schaffen wollen. Und was ist denn geworden? Irdische Pötte, die man zerbrechen und zerschlagen kann. Da ist nichts mehr von Glanz da und von Strahlen, sondern ganz zerbrechliche menschliche Figuren. Paulus dachte natürlich an seine irdische Persönlichkeit, die sterblich war. Aber doch ist das zu wenig. Paulus hat eine Zeit lang in seinem Leben auch ganz groß davon gesprochen, wie er einer ist, der Gottes Gebote verwirklichen kann und ganz weit Fortschritte macht, bis er in seiner Bekehrungsstunde zum ersten Mal begriffen hat, ich bin ein elender Mensch. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Ihr lieben Konfirmanden, darum reden wir hier so viel von Schuld, weil das meine Not ist. Und die Not der Christen, die zum Glauben gekommen sind, dass sie das erst entdecken in ihrem Leben. Wir sind Menschen, die nicht bloß sterblich sind, sondern Menschen, die gar nicht zu diesem großen Schatz eigentlich zusammenpassen. Dann hat Paulus das Evangelium in solch unwahrscheinlicher Weise gepredigt. Er war im Mittelpunkt der damaligen hellenistischen Kulturwelt in Athen auf dem Areopag und hielt eine Rede, wo er die ganze griechische Philosophie aufarbeitete und mit den Zitaten diese Menschen überführte. Und Paulus hat sich ganz in diese Ansprache hineingegeben. Man denkt, jetzt bricht er doch diese hellenistische Kultur auf. Und dann stehen die Zuhörer da und grinsen frech. Und ein paar sagen, was will dieser Lotterbube sagen? Dieser hergelaufene Dreckskerl, der wird runtergeputzt. Und da wurde es dem Paulus immer bewusst, wenn wir reden, das macht gar keinen Eindruck. Die Menschen, die sehen immer nur uns und dann stoßen sie sich. Wie oft hören wir das bei Hausbesuchen, dass die Leute uns sagen, ja wissen Sie, an Gott glaube ich schon, aber die Christen. Ja, ja, das stimmt ja, dass wir das Evangelium betrecken und dass wir ein großes Hindernis sind, dass wir dem Evangelium im Wege stehen. Ich wollte das euch heute Morgen so sagen, dass ihr es nicht mehr vergessen könnt. Schaut nicht auf uns, sondern das ist eine billige Verpackung, wir, die wir das Evangelium weitersagen. Sondern ihr müsst auf den Schatz sehen, den wir bringen. Auf das, was zwischen diesen beiden Buchdeckeln drinsteht. Ihr müsst tiefer suchen. Ihr dürft hier nicht an den Gesichtern stehen bleiben, der Menschen, die hier um euch her sind. Wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Paulus sagt, oft ist das in unserem Leben so, dass sehr viel auch geschieht, wo uns Gott immer wieder zeigt, wie wenig wir können. Ich habe euch vorher von dem kleinen Ereignis im Jahr 1969 erzählt. Mir war das damals in meinem Leben eine ganz bittere Erfahrung, die mich eine Zeit lang schwer geschlaucht hat. Warum gibt mir Gott solche Niederlagen? Ich habe doch vorher gebetet. Ich wollte doch auch diese Fahrt fertigbringen und diese heiß ersehnten Bibeln hinüberbringen. Warum ist das nicht gelungen? Und Paulus spricht davon, dass in seinem Leben Verfolgung ist, Unterdrückung. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib. Und der Paulus sagt, das ist so, dass manche Christen in ihrem Leben viel Schweres tragen müssen. Übrigens nicht bloß die Christen, sondern jeder Mensch trägt Schweres. Aber Christen wird das nicht einfach weggenommen, auch wenn sie beten. Weil sie das vielleicht bewusster durchleiden müssen als andere Menschen, dass sie nur irdene Pötte sind, zerbrechliche Gestalten. Warum denn? Damit die überschwängliche Kraft sei von Gott und nicht von uns. Das macht Gott immer wieder klar, auch in unserem Dienst, dass Sie alle, so wie Sie heute da sind, sehr wohl immer wieder die Grenzen von uns allen entdecken. Und ich sehe Ihre Grenzen, Ihrer Person. Und es gefällt Gott, in armseligen Verpackungen seinen Schein hell aufleuchten zu lassen. So wie Gott einst das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ am ersten Schöpfungstag, so macht er das immer wieder in unseren Tagen. Ich vermeide, wenn irgend möglich, in meinen Predigten das Wort Kirche. Weil auch unsere Kirche Teil hat an diesem irdenen Gefäß. Und wir können damit keinen Staat machen. Das ist eine zerbrechliche Größe, das sieht man auf Schritt und Tritt. Aber das Wunder bleibt für uns, dass in dieser Verpackung drin das Licht immer wieder hell hervorleuchtet, der Schatz des Evangeliums aufleuchtet. Und wenn wir im Dienst für unseren Herrn stehen, dann darf uns das nicht mehr stören. Wir sind diese billige, armselige Verpackung, aber der Schatz wird hineingelegt und man kommt um diesen Kontrast nicht herum. Gott gebraucht Werkzeuge, aber die Schwachheit der Werkzeuge soll sichtbar werden. Ich möchte Ihnen einen zweiten Punkt erklären an diesem Abschnitt. Ich gliedere das, für die, die es noch nicht gewohnt sind, damit wir es besser behalten können, damit wir unsere Gedanken konzentrieren. Das erste war die billige Verpackung, jetzt kommt das zweite, der kostbare Schatz. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich will aber gar nicht predigen, denn ich bin dafür noch gar nicht so weit in meinem Glauben. Ich kann das nicht anderen weiter erzählen, was ich glaube oder was im Wort der Bibel uns an großen Zusagen Gottes gegeben ist. Dann hat er gar nicht begriffen, dass gerade in diesem Kontrast Gottes wunderbares Wirken liegt. Je schwächer der Bote ist, umso größer ist das, was Gott wirkt. Ich werde am nächsten Sonntag, am Pfingstnachmittag in Bobengrün sein, wo ein großes Pfingstjugendtreffen ist. Und dort erzählen es die jungen Leute immer wieder, wo sich jetzt Tausende versammeln, dass der Anfang dieses Treffens war in einer Gegend, wo keiner richtig glaubte, mit einem jungen Burschen, der vom Kirschbaum fiel und der zeitlebens zu Hause lag in seinem Bett und nicht mehr aufstehen konnte. Ein Wrack, ein unnützer Mensch, würde ein anderer sagen. Und dann sind ein paar Freunde gekommen und alles um sein Bett rumgesessen, damit er nicht so einsam sei. Aber dieser schwer kranke junge Mann war ein Mensch, der den Schatz des Evangeliums begriffen hatte. Und aus diesem kleinen Kreis um das Bett eines schwerkranken jungen Mannes ist auf einmal ein so heller Schein geworden, dass junge Menschen von weit her kommen, um dort den großen Schatz des Evangeliums zu hören. Das ist gar kein Hindernis für Gott. Und wir wollen dem einfach mutig ins Gesicht sehen, dass wir natürlich abstoßend wirken. So und so viele Konfirmanden werden nach ihrer Konfirmandenzeit sich ärgern über mich, über uns, über unsere Ludwig-Hofacker-Kirche. Ich sag's euch heute nochmal ins Gesicht hinein. Wenn ihr euch an uns aufhaltet, seid ihr dumm, ihr habt den Schatz verpasst. Wir wollten euch nie was von uns erzählen. Wir wollten euch die ganze Zeit nur von dem Schatz weitersagen. Und darum reden wir. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Ich mache den Mund auf und rede davon, obwohl ich nur billige Verpackung bin. Aber ich vertraue darauf, dass andere Menschen den Schatz sehen und sich jetzt nicht aufhalten an unserer brüchigen Persönlichkeit, an unseren Schäden, Schwächen und Begrenzungen. muss noch mal einen Punkt betonen, damit kein Missverständnis entsteht. Es kann ja immer so sein, dass einer jetzt denkt, dann werden also Christen vielleicht mehr ins Leiden geführt. Meine Beispiele auch heute, die reden da von schwerkranken jungen Leuten. Nein, das stimmt nicht. Gestern las da in der Zeitung, dass der Toni Turek auch schwer krank liegt. Ein großer Fußballer meiner Jugendzeit. Gelähmt. Das ist ein Schicksal, das viele Menschen trifft. Leiden gibt es bei vielen Menschen. Das Große ist, dass ich im Glauben eine Leidenszeit nehmen kann und sie plötzlich überstrahlt wird von der großen Herrlichkeit. Jetzt, was ist denn das? Ich kann es mit menschlichen Worten gar nicht wiedergeben. Von dem Schatz des Evangeliums, von der Auferstehungskraft. Und das meint jetzt die Bibel, dass da etwas sichtbar wird von dem Herrn Jesus, der den Tod überwunden hat und der die Begrenzungen dieser Welt fortwährend überwindet. Dass aus schwachen, sterblichen, ja, kleinen Menschen Gott so wirken kann, dass andere dadurch zum Glauben kommen, die Lösung ihrer Probleme erfahren, befreit werden aus Bindungen, die sie bisher nicht abschütteln konnten, weil der Herr wirkt. Und darum ist das jetzt uns wichtig, dass diese Kraft Christi in unserem Leben wirksam wird. Paulus sagt, mir macht das jetzt gar nichts mehr aus, wenn in meinem Leben auch noch so viel von der brüchigen Person sichtbar wird. Ich glaube, darum rede ich, dennoch wirke ich. Ich vertraue darauf, dass seine Kraft an unserem sterblichen Leib offenbar werde. Es wäre nur schlimm, wenn wir etwas darstellen wollten und wenn wir etwas leuchten wollten. Wenn wir etwas Großes machen wollten und es uns Gott langsam aber sicher aus der Hand schlagen müsste. Das darf uns gar nimmer stören, wenn wir euch nichts Attraktives bieten können im Sinn der Kaba-Werbung oder im Sinn der Zigarettenwerbung. Und ich weiß, wie schwer das für einen Konfirmanden schon ist, wenn wir dann zusammensitzen und dann nur dieses Buch der Bibel aufschlagen. Jeder Zirkus ist interessanter, wo einer mit dressierten Löwen umgeht, wo einer am Trapez sich schwingt, wenn einer mit dem Motorrad mit 140 Stundenkilometer über die Autobahn rast. Das ist doch was zum Schauen. Und dann wissen wir, dass hier etwas in eurem Leben geschieht, wenn Gott seine Kraft wirken lässt an euch und ihr seine Botschaft begreift. Wir wollen uns hüten vor allem schwärmerischen Tun, als ob wir etwas sein könnten und ob wir etwas leuchten könnten. Es wird immer nur nach außen unsere Begrenzung für die anderen ärgerlich bewusst werden. Aber wenn der Schatz leuchtet, wenn das Wort Gottes zur Wirkung kommt, wenn der Name Jesu gepriesen werde, dann soll uns das genug sein. Nun habe ich davon gesprochen, das erste war mir wichtig, die billige Verpackung. Das zweite war der kostbare Schatz. Jetzt muss ich noch was sagen, unser Leben ist nur ein Provisorium. Das ist ein Fremdwort, ist nur etwas Vorläufiges. Unser irdisches Leben, das was man sieht, ist nur ein Provisorium. Man sieht das immer wieder an den Neubauten, da steht außen das Gerüst und je länger das Gerüst steht, umso hässlicher sieht es aus. Die Bretter werden schmutzig, dreckig, rissig. Aber je länger dieses Gerüst steht und je rissiger und schmutziger die Bretter und das Gerüst auch sind und der Bauzaun, der diesen Neubau zudeckt, umso mehr geht der Bau seiner Vollendung entgegen. Es ist heute ein ganz großes Problem geworden, auch für Christen, ihr Alter zu bewältigen. Und sie leiden daran, dass es in ihrem Leben in immer größere Schwachheit hineingeht. Körperliche Schwachheit, in Leiden, die sich nicht mehr lösen und die nicht mehr abgenommen werden. Und man denkt dann vielleicht heute wehmütig zurück, wie die jungen Leute dann noch einmal starten können mit ihrem Leben. Jetzt, das macht gar nichts aus. Je brüchiger unser Leben auch nach außen aussieht, wir sehen die Siege Jesu nicht in der Körperkraft strotzen bis ins 98. Lebensjahr, sondern wir sagen genau umgekehrt, je rissiger das aussieht, je brüchiger das nach außen auch erscheint, umso mehr ist dahinter schon der Neubau vollendet. Und das spricht ja Paulus in einer Redeweise, die ist sehr geheimnisvoll. Und er sagt, es gibt in einem Christenleben einen unsichtbaren neuen Menschen, einen unsichtbaren. Lesen Sie das beim Apostel Paulus nach und wehren Sie jeder Schwärmerei, die diesen unsichtbaren Menschen sichtbar machen will. Paulus sagt, was sichtbar ist, das ist zeitlich, das wird mit dem Tode ausgelöscht. Der unsichtbare Mensch, den kennt nur Gott. Der in uns heranreift, der neue Mensch der Ewigkeit, aber dieser Mensch wird heute schon hinter dem Gerüst des Alten aufgebaut. So wie man drunten in der Kalverstraße diese Häuser renoviert hat, man ließ vorne die Fassade stehen, aber hinten hat man einen flotten Neubau hochgezogen, mit Beton, stabil und fest. Und so baut Gott in unserem Leben. Wir sehen von außen her nur den schwachen Leib, den alten Menschen. Wir sehen das Zerbrechende und das Brüchige. Wir sehen einen Menschen, der jahrelang mit seiner Krankheit kämpft und schier zerbrochen wird. Paulus sprach vom Leib der Erniedrigung, vom Leib, der uns tagtäglich bewusst macht, dass es ein ausgehendes, auf Sterben ausgerichtetes Leben ist. Aber unsichtbar hat Gott schon das Neue zubereitet, das Neue beginnt. Und nun ist nur wichtig, dass dieser neue Mensch wachsen kann, dieser Unsichtbare. Unsere Bedrängnis, in der wir stehen, das schafft eine neue, ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Ich habe da ein Wort noch nicht ausgelegt, das ist mal ganz wichtig, dieses Wort überschwänglich. Das kann ja so sein, dass das nur als eine Steigerung gebraucht wird, überschwänglich, so in einer recht nichtssagenden Sprache. Das meint Paulus doch nicht, sondern das ist, wenn man ein kleines Gefäß hat und in das gießt man viel Wasser rein, sodass das Gefäß das Wasser alles nicht fassen kann, dann schwappt es über. Nehmen Sie das Wort überschwappend. Damit die überschwappende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wenn wir da den Film gesehen haben, die Zuflucht von dieser Schwester Betsy, ein sehr schlichter und schwacher Mensch, der selbst in diesem Inferno von Unmenschlichkeit eines Straflagers in dieser überschwappenden Kraft Gottes lebt. Das ist jedes Mal ein Wunder, wo uns selber die Sprache wegbleibt. Mit dem können wir selber gar nicht rechnen, dass das möglich ist. Dass Menschen immer wieder von Gott befähigt werden. Jeder Krankenbesuch, den sie machen, ist nur sinnvoll, wenn es so ein Stück überschwappende Kraft Gottes ist. Sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann legt Gott seine Ehre drein und wirkt durch sie. Mir ist es oft bange vor dem Predigen und dem, was Sie erwarten. Wenn das nicht jedes Mal ein Wunder Gottes ist, der Tote lebendig macht, nicht unsere Kraft und unser Können. Ich muss manchmal lächeln, wenn einer sagt, ich habe von der Predigt nicht viel mitgenommen. Muss ich sagen, du hast hoffentlich jetzt gemerkt, woher das kommt. Das ist nicht, dass das einer mitbringt und sich auf den Zettel schreibt, weil er es eben so macht. Sondern ob die Kraft Gottes in unserem Leben wirksam ist. Es ist jetzt ein großartiges Buch wieder neu aufgelegt worden, das vor Jahren eine wichtige Bedeutung für Christen hat. Auch für mich gehört es zu den wichtigsten Büchern von Jean Baudet, der französische Protestantismus. Wir haben es auch vorne stehen. Eine Geschichtsdarstellung der Hugenottenbewegung in Frankreich. Und das hat mich schon als jungen Menschen fasziniert, wenn er dann das dort erzählt von der Madame de Graveroux, einer alten Dame, die so schwach war, dass sie nicht an einem Sommertag auf die Straße gehen konnte, weil sie Sorge hatte. Die Sonnenstrahlen werfen sie um, dann hat sie ihren Schirm aufgespannt, um sich zu schützen. Und sie war eine gläubige Christin. Und dann kam der Tag, wo man sie geholt hat und zum Scheiterhaufen verurteilt. Und die Frau sagt, das stehe ich doch gar nicht durch, ich halte überhaupt nichts aus, ich bin ein so weicher Mensch. Jean Beau schreibt, diese Madame de Graveroux war eine, die am schönsten auf dem Scheiterhaufen gesungen hat. Weil das Gottes überschwappende Kraft in unserem Leben ist. Und wo etwas wirksam wird von Gott in unseren Tagen, tut er das am liebsten, wo die Schwäche mit Händen zu greifen ist. Und dann geschehen Aufbrüche und Bewegungen. Wie soll ich schließen? Ich will nur Sie aufrufen, dass Sie in Ihrem Leben Raum geben für diese überschwappende Kraft Gottes. Ich glaube, darum rede ich. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen, weil es nicht durch Können geht, sondern durch Glauben. Und ich weiß, dass das Neue in unserem brüchigen Leben schon geschieht. Das Neue, das Unsichtbare in dieser Welt schon Gestalt gewinnt. Auch wenn ich mit Augen nur das andere fassen kann, zu diesem Dienst ruft sie der Herr. Amen.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, vor dir ist auch die Brüchigkeit unseres Lebens ganz klar. Und vor dir brauchen wir keine großen Worte mehr machen. Nicht nur unsere zerbrechliche Persönlichkeit, unsere hinfällige Seelenkraft und Nervenkraft, sondern auch noch viel mehr unsere schwere Schuld, die unser Leben zeichnet, unsere Gottlosigkeit, die uns bis heute prägt. Aber wir danken dir, dass du in solchen Menschen selbst Wohnung machen willst. Und dass du deinen Schatz in irdene Gefäße hineinlegst. Wie viel größer kann jetzt erst der Schatz hervorleuchten aus unserem Leben? Wie viel mehr kann jetzt dein Wort erst ausrichten? Herr, bewahre uns vor allem falschen Glänzen, vor allem Suchen nach eigener Ehre und Anerkennung, auch vor allem Trachten auf irdische Dinge, auch auf organisatorische Dinge deines Volkes hier auf Erden. Herr, wir wollen allein danach trachten, dass dein Licht hervorleuchten kann und dass dein Wort heute Menschen erreicht. Lass das doch auch geschehen in unseren Tagen, in unserer Stadt, dass viele Menschen zu einem Glauben an dich kommen. Und wir befehlen dir auch unsere Konfirmanden jetzt an und unsere ganze Jugend. Du kennst ihr Fragen und ihr Suchen und du weißt, wie sie oft abgelenkt sind durch so vieles, was in die Augen sticht. Lass sie doch in ihrem Fragen dein Wort begreifen, dass du zu ihnen ganz direkt und persönlich reden kannst und dass sie dir glauben, dir und deinem Wort und dir nachfolgen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dann singen wir noch vom Lied 495 den letzten Vers, Vers 9. Bitten wir um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.